Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute: Die Karten werden neu gemischt und Defensive profitieren? Fragezeichen. Insgesamt wurde der Podcast am Montag angefangen und natürlich hatte ich im Hinterkopf diese starke Kursbewegung vom Freitag, wo die Halbleiter 10% gefallen sind, der Nasdaq 4% gefallen sind. Dementsprechend hier möglicherweise das Thema Sektorrotation interessant werden konnte. Und das habe ich dann am Montag, Dienstag vorbereitet. Deswegen der Titel. Fangen wir an. Was ist seit dem letzten Mal geschehen? Wir hatten beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass die Arbeitsmarktdaten kommen werden. 172.000 neu geschaffene Stellen. Erwartet waren eher um die 85.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3%. Lohnwachstum war eher moderat. Insgesamt muss man sagen, der Arbeitsmarkt ist weiterhin stark in den USA, was dazu führte, dass die Zinsen weiter gestiegen sind und die Aktien eher gefallen sind, weil ja Aktien irgendwo aktuell mehr davon profitieren, wenn die Zinsen fallen würden, aus Bewertungsgründen und aus Sentimentgründen. Also das war der erste Punkt, der Arbeitsmarkt. Der zweite Punkt waren die PMIs, die dann in den USA, in China, Europa kamen. Werte über 50 zeigen an, dass es eine Expansion gibt, also positiv. Aber wir haben derzeit ein Wachstum, was gerade die Aktienmärkte nicht brauchen, nämlich das Wachstum, was möglicherweise dazu führt, dass die Zinsen erhöht werden. Und wie gesagt, das mögen die Aktienmärkte nicht so. Wenn man das Ganze mal rankt, die USA war am stärksten, Europa war auch noch gut. Allerdings ist da der Monat-über-Monat-Vergleich dann schwächer. Also hier fehlt ein bisschen das Momentum und den niedrigsten Wert hatten wir in China. Generell stellt sich die Frage, warum sollen die Zinsen gesenkt werden in diesem Umfeld? Wir hatten dann noch einen anderen Punkt, nämlich die Inflation, und die kommt vor allem derzeit aus der Ecke Iran, beziehungsweise Iran-Krieg. Wir hatten am Freitag wieder die Kommentare oder Tweets von Trump, dass man kurz vor einer Einigung steht. Am Wochenende hat dann Iran und Israel sich gegenseitig beschossen. Ende vom Lied, die Straße von Hormuz ist weiterhin geschlossen und das führt dazu, dass weniger Öl aus dieser Region exportiert werden kann. Und das sollte dazu führen, dass die Inflation oder der Ölpreis längere Zeit hoch bleibt. Die wichtigsten Nachrichten aus meiner Sicht kamen dann am Mittwoch und am Donnerstag. Da haben zwei Asset Manager gewarnt, dass man in ihren geschlossenen Fonds keine Rücknahmen tätigen kann. Also man kann die Fonds nicht veräußern. Am Mittwoch war es Partners Group. Hier ging es um einen Private Credit Fonds, der etwa 9 Milliarden groß ist. Hier wurden einfach die möglichen Rückzahlungen auf 5% beschränkt. Die Aktie hat daraufhin 16% an Wert verloren. Am Donnerstag kam Blackstone. Da geht es um einen Private Debt Fonds über 79 Milliarden. Gleiches Muster und es gab noch einen anderen Anbieter. Was das zeigt, diese Unternehmen investieren aktuell sehr stark in Tech-Werte, in KI-Unternehmen, die sehr viel Wachstum haben bzw. sehr viel Finanzierung brauchen. Wenn ich sehr viel Wachstum habe, dann ist ein höherer Zins für meine Bewertung kontraproduktiv. Dasselbe gilt für Finanzierungsfragen oder Private Debt. Wenn der Zins steigt, werden die Finanzierungskosten höher und mein Kurs oder mein Asset im Fonds hat einen geringeren Wert. Und das kann dazu führen, dass dann Investoren da aussteigen wollen und es derzeit nicht können. Also das ist ein wichtiger Punkt, den sollte man im Hinterkopf haben, vor allem dann, wenn man über das Wachstum im KI-Bereich spricht. Wir hatten letzte Woche noch Quartalsberichte, die jetzt für mich relevant waren, waren vor allem Broadcom. Eigentlich ein ganz gutes Set von Zahlen. Das Umfeld passt hier auch. Gleichwohl muss man sagen, das Sentiment war so positiv und die Aktie ist auf die Zahlen 15% gefallen. Palo Alto, ähnliches Bild, im Vorfeld sehr stark gelaufen. Ich finde die Ergebnisse nicht so schlecht. Langfristig brauchen wir Cyber Security. Das wäre so ein Wert, den ich eigentlich ganz gern eher aufbauen würde. Wenn man sich die letzten Quartalsberichte anschaut, ist das eigentlich immer wieder das gleiche Muster, dass man in die Zahlen stärker ist und mit den Zahlen dann verliert und einige Tage oder einige Wochen später dann wieder interessant ist zum Investieren. Dann kam die Woche auch noch Medtronic. Das ist ein Wert, auf den wir dann gleich eingehen, nämlich im MedTech-Bereich. Die Aktie hat berichtet, das waren auch gute Zahlen. Die Aktie hat daraufhin gute 12-13% bis heute gewonnen. Das war's, was wir seit dem letzten Mal gesehen haben. Jetzt kommen wir nochmal so dem Thema Inflation und Ölpreis. Auch hier habe ich das versucht, mal indikativ darzustellen, wie lange uns die Inflation noch begleiten wird, die aus dem Ölbereich kommt. Das ist natürlich keine vollständige Information, weil es Gegenmaßnahmen geben wird wie Tankrabatt und Co., die ich hier natürlich nicht abtragen kann. Was ich hier abgetragen habe, ist der Brentpreis, der durchschnittliche Brentpreis im Quartal. Und auch hier der Verweis, es gibt mehrere verschiedene Ölsorten. Ich fokussiere hier auf Brent. 66,9 in Q1, 68,2 in Q2 und so weiter. Schwarz sind die tatsächlichen Zahlen, rot sind Schätzungen bzw. Zahlen, die anders hergeleitet sind. Beispielsweise Q2 102 bedeutet, wir haben einen durchschnittlichen Ölpreis in Q2 für die zwei Drittel der Zeit von 102. Hier ist natürlich jetzt der Juni noch nicht in Gänze drin. Q3 habe ich den Spotpreis genommen vom Montag, der war etwa bei 97. Und Q4 habe ich dann einen Kurs auf der Terminkurve genommen von 85. Die Abweichung zeigt einfach an, wie der Ölpreis im Jahresvergleich gestiegen ist. Und das ist dann ein Element, was in die Inflation reingeht. Der direkte Effekt über Öl sind etwa 4-7%. Ich habe jetzt hier mal 5% angenommen. Das heißt also, wenn in Q2 der Ölpreis um 50% steigt, haben wir etwa 2,5%, was Richtung Inflation geht, wenn es hier keine Abminderung gibt, beispielsweise durch den Staat beziehungsweise auch, dass weniger nachgefragt wird. Dann gibt es noch einen indirekten Effekt, beispielsweise transportierte Güter, die natürlich auch teuer werden, Plastik oder Kunststoffe, die teurer werden. Der indirekte Effekt im Öl beträgt zwischen 10-20%. Ich habe hier mal 10% genommen und dann sieht man, dass wir nach vorne hin doch noch einen sehr großen Teil haben, der in die Inflation reingeht. Bei den indirekten Effekten muss man natürlich sagen, dass die auch zeitversetzt kommen können. Das heißt aber, Inflation ist zumindest für Q2 weiterhin ein wichtiges Thema und möglicherweise auch für Q3, wenn sich die Ölpreise nicht sehr, sehr schnell nach unten korrigieren, wovon nicht auszugehen ist, weil einfach wir Lieferkettenprobleme haben und auch strategische Reserven aufgefüllt werden müssen, vor allem in Asien. Dementsprechend sollte man hier auch von einem höheren Ölpreis ausgehen. Also Thema Inflation ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt, der uns die nächsten Tage beschäftigen wird, beziehungsweise heute und morgen. Da kommen die Inflationsdaten in den USA heraus, CPI und PPI. Erwartungen sind so etwa 3,8% Steigerung. Wenn diese Erwartungen übertroffen werden, ist das tendenziell negativ für den Markt und allen voran für die Tech-Unternehmen. Wenn wir bei diesem Wert unter 3,8 bleiben, könnte es eine kurzfristige Relief-Rally geben, vor allem im Tech-Bereich, zumal heute Abend auch Oracle mit Zahlen kommt. Wir hatten ja eben über den Arbeitsmarkt gesprochen. Es kommen dann nochmal die Initial Job Claims, also die US-Erstarbeitslosenanträge am Donnerstag. Hier kann man dann sehen, ob der Arbeitsmarkt wirklich so stark ist, wie wir von den Zahlen interpretieren würden, die letzte Woche kamen. Wir gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stark sein wird. Auf der Berichtsseite, wie gesagt, Oracle heute Abend nachbörslich, Adobe kommt morgen. Wir haben dann natürlich noch das große Event am Freitag, IPO SpaceX. Wir hatten das ja letzte Woche schon thematisiert, dass das Unternehmen eine Indexrelevanz haben wird. Jetzt haben sich mehrere Indexanbieter geäußert, wie sie mit SpaceX verfahren. MSCI, Nasdaq und Russell werden SpaceX relativ schnell aufnehmen. Das heißt also, passive Investoren müssen die Aktie kaufen. S&P und Dow Jones werden an den Regularien festhalten und die Aktie erst nach 12 Monaten aufnehmen. Nichtsdestotrotz, Nasdaq und MSCI bedeutet schon, dass die Aktie sehr stark gekauft werden wird und dass andere Aktien verkauft werden dafür. Wir hatten am Montag dann die Entwicklerkonferenz von Apple. So schön man die Apple-Produkte auch findet, viel Innovation kommt hier nicht her. Dementsprechend die erste Reaktion am Dienstag für Apple war auch negativ. Dann haben wir morgen noch den EZB-Zinsentscheid. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht werden, sehen aber auch, dass das wirtschaftliche Umfeld in den USA wesentlich besser ist und eigentlich müssten in den USA die Zinsen stärker angehoben werden. Da werden wir den Zinsentscheid dann nächste Woche sehen, wobei wir da eher davon ausgehen, dass der neue Fed-Chef Walsh die Zinsen nicht anhebt in seiner ersten Sitzung. So, jetzt hatten wir letzte Woche die Frage gestellt, was Sie interessiert. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich habe das hier mal grafisch zusammengefasst. Pharma und MedTech sind so der Bereich, der Sie am meisten interessiert. Dementsprechend möchte ich auch gleich darauf eingehen. Basiskonsum wird rund 15% genannt und auch Software. Was waren so die anderen Fragen? Also bei Fragen Basiskonsum, das kann ich auch hier auf der Tonspur machen. Regionale Verteilung, kaufen wir asiatisch oder Europäer? Aus Portfolio-Gesichtspunkten, ich möchte ja diversifiziert sowohl in den Sektoren als auch in den Regionen sein, kaufe ich vor allem die Europäer und in Asien kaufe ich andere Sachen. Dementsprechend die Frage eher Europa. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf mit der Vorstellung des Themas, dass man vor allem nordamerikanischen Konsum kaufen kann. Das ist vor allem wegen der Dividendenrendite von stellenweise fast 8%. General Mills ist ein Unternehmen, was 7% Dividendenrendite zahlt und auch deutlich günstiger als im historischen Vergleich. Dementsprechend bieten sich solche Aktien gerade für ein Dividendenprodukt sehr gut an. Andere Fragen waren Adobe. Wie gesagt, Adobe kommt morgen mit Zahlen. Adobe ist für mich eine der günstigsten Softwareaktien. Wir haben hier ein 12er, 13er KGV. Die Aktie ist abgestraft worden wegen KI-Angst. Jetzt muss man aber auch schon sagen, dass gerade in der Bildverarbeitung KI was kann. Allerdings dort, wo Adobe tätig ist oder im B2B-Bereich, ist auf absehbare Zeit jetzt der KI-Einsatz nicht zu sehen. Gab eine Frage Zinsprofiteure, das finde ich auch relativ interessant, weil ich ja jetzt noch ein paar Mal gesagt habe, wir werden mehr Inflation sehen und die Wirtschaft sollte eigentlich höhere Zinsen haben. Dementsprechend Zinsprofiteure ein gutes Thema. Klassischerweise denkt man direkt an die Banken, die ein Kreditgeschäft haben. Da muss man natürlich sagen, dass wenn sich das Umfeld hier ein bisschen verschlechtert beziehungsweise auch KI-Wachstumssorgen auftauchen und Finanzierungssorgen, dann werden die Kreditrückstellungen zunehmen. Dementsprechend ja, positiv für die Banken, allerdings ist das Umfeld vielleicht ein bisschen negativ. Zweiter Gedanke ist regulierte Assets, beispielsweise die Versorger, die einfach davon profitieren oder die den gestiegenen Zins weitergeben können. Es gab wieder die Frage China, ETF oder Aktien. Ich denke, für den privaten Investor ist ein ETF gut, wenn man einfach diversifizierter ist. Ich persönlich versuche eher die Aktien zu kaufen. Was wir aktuell in China haben, sind die Technologiewerte Tencent, Alibaba. Wir sind ein bisschen im Versicherungssektor unterwegs und wir haben eine Minengesellschaft in China, beziehungsweise was wir auch haben, ist die Hong Kong Stock Exchange. Dann gab es einen Punkt, so Alphabet, mea culpa, da haben Sie vollkommen recht. Es ist gar keine schlechte Idee, Aktien auf einem niedrigen Niveau zurückzukaufen und auf einem höherem Niveau dann zu verkaufen. Ich kam ein bisschen von einer anderen Ebene. Generell die Frage, muss ich Aktien zurückkaufen und dann eine Kapitalerhöhung machen? Fragezeichen. Weil was ich natürlich jetzt habe, ist für dieses oder fürs nächste Jahr wird die Aktienanzahl steigen und mein EPS wird dann doch schwächer steigen als mein Net Income. Und normalerweise möchte ich das andersrum. Aber im Großen und Ganzen oder nicht im Großen und Ganzen, Sie haben recht, diesen Kommentar gemacht hat. Das war nicht so schlecht von Alphabet. Damit kommen wir zu dem MedTech-Sektor. Ich habe hier mal den iShares US Medical Devices ETF mitgebracht, um einfach den Subsektor so zeigen. MedTech ist ein sehr großer Sektor. Wir haben hier etwa eine Marktgröße von 625 Milliarden US-Dollar, Stand 2024. Wir wachsen 5-7%. Das heißt, wir haben hier ein strukturelles Wachstum. Wenn wir da einfach davon ausgehen, Wirtschaftswachstum ist etwa 3%. Das heißt, dass wir wachsen 2-4% stärker als das globale Wirtschaftswachstum. Es gibt drei Bereiche. Devices, also das sind dann Geräte, die zum Einsatz kommen, Diagnostik, das sind dann eher Daten beziehungsweise Kontrolle und Digital Health und Monitoring, wo sich die Unternehmen tummeln. Wichtigster Markt hier ist die USA mit 40-45% und da kommt auch der Gegenwind für den Sektor her, nämlich einfach, dass Pricing immer kritischer gesehen wird. Europa macht 25-30% aus. Das heißt also, gut 3/4 des Marktes kommt aus den Industrieländern. Der Rest kommt aus den Schwellenländern, wobei die Schwellenländer stärker wachsen. Wir haben als Charakteristika für den Sektor sehr hohe Eintrittsbarrieren. Wir haben die Regulierung, wir haben klinische Beweise, dass die Anwendung, das Medikament oder die Anwendung hier in dem Fall hilft. Für die Großen haben wir eher einen konsolidierten Markt. Sie sind also breit aufgestellt. Sie haben ein breites Portfolio. Daneben gibt es viele Hidden Champions, kleinere Unternehmen, die in Nischen arbeiten, die tendenziell auch gekauft werden können. Was der Reiz von MedTech ist, es ist ein defensiver Sektor mit strukturellem Wachstum. Wenn wir uns den Charts anschauen, sehen wir, dass gerade in 2026 die Aktien massiv verloren haben. Wenn wir uns dann noch überlegen, dass der Gesamtmarkt ja gestiegen ist, heißt das hier im Großen und Ganzen, dass der Markt über 20% Underperformance aufgewiesen hat oder der Sektor gegenüber dem Markt 20% Underperformance aufgewiesen hat. So, was sind so die Wachstumstreiber? Ja, das ist wie immer bei Pharma, ist es vor allem die Demografie. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben höhere Lebenserwartungen, wir haben die Bereitschaft, mehr auszugeben. Dementsprechend ist das auch der Fokus auf Industrieländer. Nichtsdestotrotz, die Schwellenländer geben zunehmend mehr für Gesundheit aus. Dementsprechend kommt hier auch ein überproportionales Wachstum. Was sind so Themen im MedTech-Bereich? Dass man halt minimal invasive Verfahren wählt, also jetzt keine Operation, sondern versucht, das viel, viel kleiner zu behandeln. Robotik ist ein Thema, gerade Richtung Gelenke. Und auch Datendiagnostik beziehungsweise AI wird eingesetzt. Wir haben den Trend, dass wir weniger Krankenhaus, mehr ambulant machen wollen, beziehungsweise auch Homecare und Remote Monitoring. Also es sind so Wachstumsbereiche für den Sektor, die nochmal die Wachstumsrate, die ich ja eben von 5-7% erwähnt habe, unterstützen. Wir haben natürlich das Thema Pricing, was in den USA eher negativ ist. Nichtsdestotrotz ist das Pricing eher moderat und wird gestützt durch Innovation. Und natürlich gibt es auch eine Rückerstattung von den Krankenkassen, was natürlich auch immer diskutiert wird. Wenn man sich die Geschäftsmodelle anschaut, wir haben einerseits also wiederkehrende Umsätze, andererseits haben so Modelle wie bei Drucker und Tintenpatrone beziehungsweise Rasierer und Rasierklingen. Man kauft ein Gerät und muss dann das Verbrauchsmaterial von dem Unternehmen kaufen, was insgesamt die Umsätze eher defensiver macht. Wir haben sehr hohe Margen. Wir haben Bruttomargen von 60-75%. Das heißt also, wir reden auch bei den EBIT-Margen eher über hohe Margen, über 30%, was dann wichtig ist für die Cash-Allokation. Wir haben Skaleneffekte einerseits über den Vertrieb, andererseits über R&D. Wettbewerbsvorteile sind vor allem Patente, die natürlich irgendwann auslaufen, aber sobald ich ein Patent habe, kann ich eine gewisse Zeit sehr attraktive Margen verdienen. Die anderen Wettbewerbsvorteile sind klinische Daten, Zulassung, Robotik beispielsweise. Also, dass man hier einen sehr großen Aufwand betreiben muss, damit man das Produkt an den Markt bekommt und das tendenziell dann nicht jeder kann. Dann haben wir nochmal Kapitalallokation. Ich hatte schon gesagt, dass man eine sehr hohe Marge verdient und dementsprechend einerseits Dividenden und Share Buybacks machen kann, andererseits Bolt-on-Akquisitionen machen kann. Aber das Wichtigste sind die Forschungs- und Entwicklungskosten, die etwa 7-12% ausmachen, die Innovationen bringen oder neue Produkte bringen und dementsprechend ein besseres Pricing und die die eigene Wettbewerbsposition unterstützen. Wenn man sich die Chancen, die Risiken anschaut, das ist jetzt mehrmals genannt worden, wir haben ein strukturelles Wachstum, was höher ist als GDP. Wir haben eine gewisse Resilienz gegen Konjunktursorgen, wenn man ein neues Gelenk braucht oder, das kann ja auch einfacher sein, ein Hörgerät braucht, kann man diesen Kauf vielleicht kurzfristig zurücksetzen. Allerdings irgendwann sollte man das kaufen, sonst werden die Schmerzen oder das unangenehme Gefühl so groß. Dementsprechend ist das konjunkturresistenter. Wir haben die Cashflow-Generierung über die hohen Margen. Innovationen bieten weiteres Upside für den Sektor, dementsprechend auch hohe R&D-Kosten. Und generell muss man sagen, haben wir attraktive Endmärkte mit Eintrittsbarrieren. Was spricht dagegen? Gut, an erster Stelle hätten wir vielleicht jetzt Trump und Äußerungen zu den Preisen machen können. Ich habe es mal genannt, Regulierung, FDA und MDR in Europa, Preisdruck durch Gesundheitssysteme. Wir haben natürlich immer Produktzyklen. Das heißt also, ein Produkt läuft irgendwann aus und wird durch ein neues ersetzt oder durch einen neuen Wettbewerber. Wir haben das Thema Lieferketten. Das hatten wir jetzt vor allem 2023 gesehen, weil nach wie vor viel in China produziert wird aus Kostengründen und dann transportiert werden muss. Also das sind die Chancen und die Risiken, was wir jetzt in unseren Fonds haben. Wir haben in unserem Qualitätsfonds, den Aktienflex, angefangen, erste Positionen aufzubauen. Wir haben das vor allem über Prämien-Vereinnahmungsgeschäfte, sogenannte Short Puts, gemacht bei Medtronic, Thermo Fisher. Ist alles schön aufgegangen, müssten wir jetzt nochmal neu machen. Im Dividendenfonds haben wir eine Coloplast. Coloplast bietet künstliche Ausgänge, menschliche Ausgänge an, beispielsweise Katheter oder ein künstlicher Darmausgang. Die Aktie hat aktuell 5% Dividendenrendite. Die Aktie ist eigentlich seit 6-7 Quartalen nur am Fallen. Also das ist eher ein antizyklischer Kauf, weil man natürlich die Produkte weiter braucht. Die Aktie ist günstiger geworden. Und für unseren Dividendenfonds sind 5% natürlich auch attraktiv. Das heißt, in diesen beiden größeren Fonds ist das Exposure MedTech bisher noch gering, könnte aber durchaus, so habe ich mich ja auch ausgedrückt, eher aufgebaut werden. Wo wir viele Unternehmen haben, ist in der Schweiz. Das liegt einfach an der Unternehmenslandschaft in der Schweiz beziehungsweise an der Benchmark. Wir haben Lonza, das ist ein Auftragsfertiger, übergewichtet. Wir haben Kurus, die sind im Bereich Wirbelsäulen und Knochenersatzstoffe tätig, fallen extrem auf beim Wachstum. Wir haben also ein Wachstum über 40%. Das ist das Positive. Wo sie negativ auffallen, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist die Aktie ist auch eher am Fallen als am Steigen. Wir haben Alcon, das geht dann Richtung Kontaktlinsen, Augenkunde, Galderma, Haut, Sonova und Straumann in der Schweiz. Also das ist das unser MedTech-Exposure. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem iShares US Medical Devices und uns die 10 größten Positionen anschauen und hier einfach auch mal uns die Bewertung anschauen oder Finanzkennzahlen anschauen, Wir sehen als erstes mal, es ist doch ein sehr großer Sektor. Das größte Unternehmen Abbott Laboratories, 160 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, das zehntgrößte ResMed mit 30. Year-to-date-Performance ist schwach. Wir haben also für diese 10 Werte minus 17%, während ja der Markt und vor allem der US-Markt eher plus 10% hat in der Ecke. Das heißt also, wir haben hier über 25% Underperformance mit dieser Gruppe. Das KGV sieht nicht unbedingt attraktiv aus. Historisch gesehen ist es eher günstig. Also historisch in der Vergangenheit handelt man noch höheren KGVs. Das kann man auch rechtfertigen, wenn man den Return on Equity sich anschaut und wenn man das strukturelle Wachstum oder eine Prämie für Wachstum modelliert. Wir haben hier KGVs von 20 bis 35. Die Eigenkapitalverzinsung oder wir sagen Return on Equity ist sehr attraktiv. Dementsprechend hatte ich auch anfangs gesagt, das sind eigentlich Unternehmen, die in unseren Qualitätswertefonds reinpassen. Das sind Qualitätswerte. Wir verdienen also unsere Eigenkapitalkosten. Wir setzen Eigenkapitalkosten meistens zwischen 10% und 12% an. Wir sind hier im Schnitt bei 24%. Erscheint sich doch sehr interessant. Dividende ist jetzt weniger interessant. Wir haben also hier mit Ausnahme von Medtronic eigentlich keinen Wert, der eine attraktive Dividende zahlt. Ein paar Unternehmen, das ist ja ein weißes Feld, die zahlen gar keine Dividende. Gut, es sind US-Unternehmen, die tendenziell eher Share-Buybacks machen oder Aktienrückkäufe. Dementsprechend für unser Dividendenprodukt müssen wir da ein bisschen selektiver sein. Year-to-date-Performance sektorweit schwach, habe ich ja gesagt, lag vor allem an den Zinsen, weil das natürlich auch ein bisschen Wachstum oder Wachstumsunternehmen sind und dass die Multiples runtergekommen sind. Insgesamt würde ich sagen, dass die Fundamentals weiterhin intakt sind, auch wenn in den USA die Preise leicht sinken. So viel zum MedTech. Jetzt machen wir noch den größeren Sektor, nämlich den Healthcare-Sektor. Den habe ich dann auch in längeren Chart. Was man sieht, aufgelegt wurde dieses ETF während oder kurz vor dem Ukraine-Krieg, eher defensive Aktien sind dann gestiegen. Das war der Bereich Pharma. Ab 24 bis 25 gab es eine sehr große oder sehr starke Bewegung wegen Adiposität, also Fettleibigkeit. Da gab es zwei Unternehmen, die ja dann auch einerseits zu den größten im Sektor wurden, andererseits Novo Nordisk auch das größte Unternehmen in Europa für kurze Zeit war. Und dann gibt es nochmal einen Anstieg, der ging am 1.10.2025 los. Da hat Trump und Pfizer sich auf Preise geeinigt, was insgesamt dann den Sektor nach oben gezogen hat. Wenn man sich jetzt aber mal so die Entwicklung von 24 bis 26 anschaut, ist mehr oder weniger nichts passiert in dem Sektor, während ja der Gesamtmarkt gestiegen ist. Die Marktgröße etwa dreimal so groß wie MedTech. Wir sind hier bei 1.800 US-Dollar Milliarden in 25 oder 1,8 Billionen US-Dollar. Wir haben einen CAGR von 6%, also ein bisschen weniger als bei MedTech. Geografische Verteilung ist ähnlich. Großteil USA, Großteil Europa, Schwellenländer sind dann wachsend. Von den Bewertungskennzahlen sind wir ein bisschen günstiger und einige Unternehmen im Sektor sind schon sehr günstig. Wir haben also ein KGV von 20 für das laufende Jahr, von 17 für das kommende Jahr. Dividendenrendite ist bei 2%. In Europa ist sie natürlich höher. Eigenkapitalverzinsung ist ähnlich wie bei MedTech, 20-30%. Auch hier habe ich mal die Zusammensetzung vom MSCI States World Healthcare von State Street mitgebracht. Das sind die 10 größten Werte. Mit den 10 größten Werten kann fast die Hälfte des Index abgebildet werden, nämlich 45%. Größtes Unternehmen ist Eli Lilly, Thema Fettleibigkeit. Auch ein großes Unternehmen ist United Health, da geht es eher in Krankenversicherung. Das sind so beides Bereiche, die wir jetzt nicht unbedingt wollen. Also das Thema Adiposität. Da werden langsam die Wachstumsraten runterkommen, die natürlich extrem hoch sind. Wir werden neue Wettbewerber sehen, 2027 wahrscheinlich Böhringer, 2029 dann Amgen. Und wir haben gerade bei Novo das Problem, dass wir ab 2030 dann doch eine Menge von Patentabläufen haben. Das heißt also, wir haben ein überschaubares Fenster, wo diese Unternehmen noch Überrenditen erzielen, aber Wettbewerb und Patente sind so ein bisschen das Damoklesschwert. Das heißt also, das Thema Fettleibigkeit ist bei uns derzeit untergewichtet. Bei den Krankenversicherern hatten wir auch das Problem, das geht auch wieder Richtung Trump und Preise. Wir hatten vor allem die Probleme und die negativen Nachrichten bei United Health, die dann die Krankenkassen runtergezogen haben. Das sind sicherlich Aktien, die man langfristig kaufen kann. Aber aktuell setzen wir vor allem auf Unternehmen, die eine sehr große und sehr eine breite Pipeline haben. Und das sind allen voran Johnson & Johnson und AstraZeneca. AstraZeneca habe ich vor 2 Wochen gesehen auf einer Konferenz. Das Unternehmen hat bis 2030 um die 150 Produkte in der Pipeline, die veröffentlicht werden können. Es werden nicht alle kommen, aber es werden einige kommen, sodass man hier ein Umsatzwachstum von 8% nach vorne modelliert bei gleichbleibenden Margen. Ist für mich derzeit eine der interessantesten Aktien. Ich habe mal Amgen auch dazu geschrieben. Auch hier ist die Pipeline interessant. Sie ist nicht ganz so groß. Also es sind nur 70 Produkte in der Pipeline. Passt aber für uns auch in das Dividendenprodukt. Amgen hat aktuell eine Dividendenrendite über 3%, die quartalsweise gezahlt wird. Für einen Amerikaner ist das jetzt nicht der schlechteste Wert. Dementsprechend Fokus für uns wäre auf die Pipeline und da habe ich 2 Werte genannt, die derzeit prominent bei uns in den Fonds vertreten sind. Dann habe ich noch eine Karikatur mitgebracht, nochmal zum Anfang. Die Equity-Märkte, ein Freizeitpark, alle sind glücklich, es gibt verschiedene Attraktionen. Unten drunter dann die Private Debt bzw. Private Credit-Märkte, die können an der Party nicht teilnehmen. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn es dann wieder um neue Programme, KI-Programme geht, dass die auch finanziert werden müssen und unter anderem von Private Credit bzw. Private Debt. Damit kommen wir zum Fazit. Die Präsentation, nochmal der Hinweis, wurde erstellt, nachdem der Nasdaq deutlichst gefallen ist, um 4%. Ja, er ist auch deutlichst gestiegen in den letzten Wochen, deswegen darf man nicht überbewerten. Natürlich bleibt das so ein bisschen im Sentiment beziehungsweise beim Vorbereiten der Präsentation übrig. Es gibt so ein bisschen die Hoffnung auf Sektorrotation. Sektorrotation wäre aus meiner Sicht besser als eine Marktkorrektur, weil man einfach in der Sektorrotation weiterhin Geld verdienen kann, während wenn der gesamte Markt fällt, das eher schwieriger ist. Sektorrotation deswegen, weil einfach die Highflyer eigentlich auch negative Nachrichten neben den positiven Nachrichten publizieren. Und das ging dann Richtung Zinsen, Private Equity, Private Debt. Den dritten Punkt, Top-Themen, bleiben KI-Inflation, habe ich vom letzten Mal übernommen. Ich habe jetzt nur die Inflation mal dick gemacht, weil einfach die Inflation eins der Themen wird, was nach vorne wahrscheinlich zu höheren Zinsen führen wird und uns wahrscheinlich auch noch länger verfolgen wird. Wir hatten die Kommentare ausgewertet, haben da festgestellt, dass das größte Interesse für MedTech da ist. Dementsprechend sind wir heute mit ein paar Folien auf MedTech eingegangen. Ich finde, es ist ein interessanter, antizyklischer Sektor. Und dann haben wir noch ein paar Worte zu Pharma gesagt. Auch Pharma ist in diesem Umfeld aus unserer Sicht eher interessant. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder mit Michael Winkler. Alles Gute, bis dann.